Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Verheerende Trockenjahre gab es vereinzelt auch schon lange vor der Industrialisierung. Eines der extremsten war das Jahr 1540. In weiten Teilen Europas fiel monatelang kaum Regen. Brunnen versiegten, Flüsse schrumpften, Ernten verdorrten. Wie lässt sich eine solche Katastrophe rekonstruieren, obwohl es damals weder Thermometer noch Wetterstationen gab? Und was geschieht mit einer Gesellschaft, wenn ihr das Wasser ausgeht? Tom Gatt über die Megadürre von 1540.
Es ist all hier solche Hitze und Dürre, dass unsäglich und unerträglich ist bei Tag und Nacht. Komm, lieber jüngster Tag. Amen.
Schreibt Martin Luther am 16. Juli 1540 aus Eisenach an seine Frau. Und ein paar Tage später?
Es ist der Teufel hier außen selber, mit neuen bösen Teufeln besessen, brennt und tut Schaden, das schrecklich ist. Meinem gnädigen Herrn ist im Thüringer Wald mehr denn 1000 Acker Holz abgebrannt und brennt noch. Dazu kommt heute Zeitung, dass der Wald bei Werder auch angegangen sei und viel Orten mehr. Hilft kein Löschen.
Wo sonst Schiffe fahren, liegen Kies und Steine frei. Menschen graben nach Grundwasser, Wälder brennen. Und irgendwann auch die Städte. Chroniken aus vielen Ländern Europas beschreiben solche Szenen. Niederlande.
Ein Bauer pflügte mit seinem Pflug mitten durch den Rhein, von einem Ufer zum anderen.
Frankreich.
Von April bis November war die Hitze so groß, dass man nicht auf den Straßen oder Feldern bleiben konnte. Man war gezwungen, von 9 Uhr morgens an die Keller aufzusuchen.
Schweiz.
Wiesen und Wälder waren gelb vor Hitze und das Erdreich warf hier und da große Spalten.
Doch wie extrem die Dürre vor fast 500 Jahren war, zeigt sich erst, wenn man ganz unterschiedliche Quellen zusammenführt.
Also wir wissen über dieses Jahr aus verschiedenen Quellen oder aufgrund verschiedener Daten, einerseits auf der Basis von Schriftquellen, also vor allem Chroniken, Annalen, Briefe, die eben tatsächlich beschreiben, wie ungewöhnlich dieses Jahr ist in Bezug auf fehlende Niederschläge, in Bezug auf Hitze, auf das Trockenfallen von Gewässern, das Versiegen von Brunnen. Es gibt eben auch administratives Schriftgut, Verwaltungsschriftgut, zum Beispiel Eintragungen, wann die Weinlese in bestimmten Orten beginnt oder auch Getreideernte oder Ausgaben, die Städte oder Klöster tätigen, um die Folgen von so einer Dürre abzumildern. Notizen über Weinpreise, Getreidepreise. Also da gibt es serielles Schriftgut, das man ebenfalls hinzuziehen kann.
Sagt der Klimahistoriker Martin Bauch. Er forscht am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa in Leipzig.
Und andererseits weiß man es aber auch aus naturwissenschaftlichen Daten, nämlich Baumringen, die Niederschlagsverhältnisse spiegeln. Und auch dort gibt es Hinweise darauf, dass dieses Jahr außergewöhnlich trocken ist. Auch wenn Baumringe natürlich nur Aussagen erlauben über die Wachstumsperiode der Bäume, das heißt so ja, Mai bis August ungefähr. Und über den Rest des Jahres nicht. Das heißt, für die anderen Perioden braucht man die Schriftquellen, die ganzjährig berichten.
In der Gesamtschau der Quellen besteht kaum Zweifel.
Es ist nicht übertrieben, bei 1540 von einer Jahrtausenddürre zu sprechen, weil wir verschiedene Indikatoren haben, die Temperaturen, aber auch die Länge der Dürre. Man spricht ja von ungefähr 11 Monaten ohne wesentliche Niederschläge in großen Teilen Mitteleuropas und Westeuropas. Das ist schon tatsächlich außergewöhnlich und vielleicht bis heute nicht erreicht.
In Böhmen regnete es zwischen Mai und Oktober nur an einem einzigen Tag. Und im Bodensee verdunstete so viel Wasser, dass die Menschen zu Fuß zur Insel Lindau laufen konnten. Die Folgen waren dramatisch.
Brunnen und Gewässer versiegten, die nach Menschengedenken nie ausgetrocknet waren.
Notierte ein Schweizer Chronist in sein Tagebuch.
Ringsum verbrannte der Boden. Überall klagten die Menschen über Wassermangel.
Doch nicht nur die Ernte war bedroht, selbst das vorhandene Getreide half den Menschen kaum. Die Flüsse führten so wenig Wasser, dass viele Mühlen stillstanden. Und ohne Mühlen gab es kein Mehl.
Das Getreide mag da sein, aber wenn die Wassermühlen alle trocken gefallen sind, kann es nicht verarbeitet werden. Und das führt dann zu massiven Preissprüngen für Brot, ja, weil einfach das Brot nicht produziert werden kann, selbst wenn Getreide da ist. Oder Getreide kann nicht mehr so einfach transportiert werden in größere Städte auf dem Wasserweg, weil auch das nicht mehr gut funktioniert.
Und dann kamen die Feuer. Am Abend des 26. Juli brennt im niedersächsischen Einbeck das Rathaus. Von dort fressen sich die Flammen durch die engen Gassen der Fachwerkstatt. Nach 6 Stunden liegt Einbeck in Schutt und Asche. Etwa 100 Menschen sterben. Im ganzen Reich brennen Städte und Zehntausende verlieren ihr Zuhause. Klimahistoriker Martin Bauch.
Im Territorium des Heiligen Römischen Reichs 33 nachgewiesene Stadtbrände, wirklich sehr viel ist.
Viele Menschen aber sterben gar nicht an Durst oder Rauch. Sie sterben offenbar an Durchfall und Fieber.
Die Annahme ist, dass tatsächlich die Leute eher verunreinigtes Wasser trinken, dass Trinkwasserbrunnen trocken fallen, dass man eben das Wasser trinkt, was man noch kriegt. Das ist unter Umständen nicht das, was man sonst trinken würde.
Und ohne Regen wurden Unrat und Fäkalien nicht mehr von den Straßen gespült. Krankheiten wie die Ruhr breiteten sich rasend schnell aus. Die Dürre kostete wohl hunderttausende Menschen das Leben. Und bei einer Katastrophe solchen Ausmaßes suchen die Menschen nach Schuldigen.
Das Besondere an diesem Jahr 1540 ist, dass wir natürlich in einer Situation sind, wo wir schon konfessionelle Verschiedenheit haben zwischen Protestanten und Katholiken. Und wenn das dann passiert, wenn diese Stadtbrände stattfinden, und das klassische Beispiel ist eben dieser Stadtbrand von Einbeck 1540, das wird konfessionell gedeutet. Man sucht nach Schuldigen, man nimmt an, dass es Brandstiftung ist, findet nach 2 Tagen einen betrunkenen Hirten, den man dann unter Folter dazu bringt, dass er gesteht, dass er von Katholiken angestiftet wurde, weil Einbeck ist protestantisch. Man ist sowieso schon misstrauisch, und das ist kein Einzelfall, sondern diese Idee, dass der Feind, vor allem der konfessionelle Feind, Brandstifter anheuert, irgendwelche Bettler, marginalisierte Gruppen, die sich dann einschleichen in die Stadt und dann eben für Geld Brände legen, die gibt es sowieso im 16. Jahrhundert, und das eskaliert ein Stück weit in diesen Jahren mit vielen Stadtbränden. Also es ist ein großer Verfolgungswahn, der in diesem Kontext entsteht.
Ein vermeintlicher Brandstifter wurde gefoltert und getötet. Seine Leiche hing jahrelang in einem eisernen Käfig über dem Stadttor von Einbeck. Aus der Brandkatastrophe wurde eine Verschwörungserzählung, die sich im gesamten Heiligen Römischen Reich verbreitete. Die Menschen töteten vermeintliche Brandstifter, hielten Bußpredigten, veranstalteten Bittprozessionen. Gleichzeitig reagierten die Obrigkeiten erstaunlich pragmatisch. In der Ulmer Brunnenverordnung vom 18. August 1540 heißt es zum Beispiel:
Am Wasserkasten soll niemand baden, Wasser soll nicht fortgetragen werden, nur die Windeln kleiner Kinder dürfen mit der Hand gewaschen werden.
Säuglingspflege ja, Baden und andere Nutzungen nein. Mancherorts öffnen die Badstuben nur noch an wenigen Tagen. Auch das Wäschewaschen am Brunnen wird untersagt. Beauftragte kontrollieren, ob die Menschen sich daran halten.
Auch die säkulare Reaktionsebene gibt es immer in der Vormoderne, dass man über Statuten, über Normen, über Regulierungen versucht, eben, ja, wie gehen wir mit Wasser um, wie müssen Kanäle freigehalten werden, wie wird Wasser nicht verschmutzt, aber auch Bauordnung, wie werden Häuser gedeckt, das gibt es immer wieder als unmittelbare Reaktion, dass man dann eben Steinbauten, Truhen, also Ziegeldeckung statt Holzschindeln, dass man dort darauf unmittelbar reagiert. Also das geht auch immer parallel. Eine pragmatische Reaktion und eine religiöse Reaktion schließt sich keineswegs aus, sondern die Leute denken auf 2 Ebenen.
Die Folter vermeintlicher Brandstifter mag heute archaisch wirken. Den Mechanismus dahinter, die Suche nach Sündenböcken, hält Martin Bauch jedoch keineswegs für überwunden.
Ich glaube eher, dass wir mehr Potenzial haben für solche absurden Geschichten in einem Social-Media-Zeitalter als in einem Zeitalter, das man mit Flugblättern arbeiten musste.
Doch die Dürre brachte nicht nur Mangel, Krankheit und Verschwörungserzählungen. Eine Frucht profitierte sogar von der sengenden Sonne.
Also der Wein profitiert sehr von dieser extremen Hitze und Trockenheit. Also das berichten viele Chroniken, dass der Wein eine ganz außergewöhnliche Qualität hat. Deswegen gilt das auch als Jahrtausendjahrgang 1540.
Milch dagegen wurde knapp, weil Gras und Heu für das Vieh verdorrten. Ein Ulmer Chronist schrieb später:
Der Wein war gut geraten. Eine Maß Wein konnte man für 3 Pfennige trinken. Eine Maß Milch aber kostete 1 Kreuzer, sodass man eher Wein als Milch trank.
Als 1631 schwedische Truppen auf Würzburg vorrückten, brachten die Bürger ihren berühmten Wein aus dem Jahr 1540 in Sicherheit. Sie vergruben die Fässer im Wald. Mehr als 50 Jahre später wurde der Wein zufällig wiederentdeckt und 1961 sogar noch einmal verkostet. Das Urteil, er war noch immer trinkbar. Der britische Weinkritiker Hugh Johnson war dabei und erinnerte sich später in einem Standardwerk zur Kulturgeschichte des Weins.
Nichts hatte mir bis dahin so klar vor Augen geführt, dass Wein ein lebendiger Organismus ist. Denn diese Flüssigkeit vor mir hielt noch immer die aktiven Lebenselemente in sich fest, die sie von der Sonne jenes längst vergangenen Sommers in sich aufgenommen hatte.
Der Steinwein von 1540 gilt als der älteste erhaltene Weißwein der Welt. Eine letzte verstaubte Flasche dieses legendären Jahrgangs lagert bis heute im Würzburger Bürgerspital. Und mit ihm ein kleiner Rest jener Sonne, die Europa 1540 in die Katastrophe brannte.